Das Sinfonieorchester Göteborg mit dem zweiten sinfonischen Tanz von Edvard Grieg.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
In dieser Woche mit 5 weiteren Folgen aus Der Fluss und das Meer, dem neuen Band von Natascha Wodin, gelesen von Martina Gedeck. Das Buch versammelt 5 Erzählungen aus einem weiten Zeitraum. Aus dem Jahr 2001 stammt die Geschichte Das Singen der Fische, die wir gerade hören, in die wir gleich wieder einsteigen. Die junge Ich-Erzählerin, Übersetzerin aus dem Russischen, ist mit ihrem Freund Günther und dessen Schwester Marlies nach Sri Lanka gereist. Kurz nach der Ankunft, die anderen beiden schlafen noch, will sie aus dem Bungalow im Palmenheim, wo sie wohnt, zum Meer. Das kann sie auch schon hören. Und auf einmal steht da eine Kuh, eine heilige Kuh. Und dann taucht auch noch ein höchst elendes menschliches Wesen auf, das sie anbettelt. Eine höchst verstörende Erfahrung.
Ich stand wieder allein mit der Kuh auf der Straße und in mir regte sich ein unheimlicher Verdacht. Ohne es zu wissen, waren wir am Wochenende des Asala Full Moon Poya Day in Sri Lanka angekommen. Und weil wir das nicht versäumen durften, waren wir irgendwann, während die Currys für unser Abendessen zubereitet wurden, in der Dunkelheit völlig erschöpft ins Stadtzentrum gestolpert, wo uns im Schein von tausenden Lampen und Lampignons ein unbeschreibliches, ohrenbetäubendes Mysterienspektakel erwartet hatte, dem unsere überreizten Sinne an diesem Tag nicht mehr gewachsen waren. Nach kurzer Zeit schälten wir uns aus dem infernalischen Menschengewühl und machten uns auf den Rückweg. Die Straße, die aus dem Zentrum hinausführte, war kaum beleuchtet. Wir konnten die Hindernisse nicht erkennen, über die wir immer wieder stolperten. Aber irgendwann begriffen wir, dass es menschliche Körper waren, die am Straßenrand lagen. Offenbar, so hatte ich mir gesagt, schliefen hier viele im Freien, weil es in den Häusern zu heiß war. Eine normale Lebensgewohnheit in den Tropen. Jetzt, während ich immer noch konsterniert auf der Straße stand, weiterhin gleichmütig angeblickt von der heiligen Kuh, beschlich mich dieser unheimliche Verdacht. Hatten die auf der Straße lagernden Körper, gegen die unsere Füße letzte Nacht gestoßen waren, Menschen wie dem Bettler gehört, der eben vor mir aufgetaucht war? Waren wir über Obdachlose, Hungernde oder gar schon Tote gestolpert? War die Realität von Sri Lanka noch viel schlimmer, als ich befürchtet hatte? Ich wollte ins Haus laufen, mein Portemonnaie holen, mein Geld verschenken und sofort wieder nach Hause fliegen. Aber natürlich tat ich es nicht. Jeder Zentimeter des Zuges, der uns ein paar Tage später von Colombo nach Anuradhapura, die Stadt der Tempel und Ruinen, brachte, war besetzt. Innen und außen. Die Männer in den bunten Sarungs lagerten auf den Dächern, klebten an den Außenwänden der Waggons wie Fliegen an einem Fliegenfänger. Im Innern des Zuges pressten sich schwitzende Körper an mich. Ich trat mit meinen Sandalen auf nackte Füße. Meine Därme schienen ihren Halt in mir verloren zu haben und bestanden nur noch aus einem unsteten, wolkigen Flattern. Auf einem Bahnhof mitten im Dschungel stürzte ich hinaus und erbrach weißen Schaum, als hätte ich Waschpulver gegessen. Alles war hier hot, alles brannte. Die Luft, das Essen, der Chili war sogar im Fladenbrot und in der Butter. Immer hatte ich fremde Länder auch neugierig durch den Mund aufgenommen, aber in Sri Lanka gab es außer den kleinen, nach Erdbeeren schmeckenden Bananen fast nichts Genießbares für mich. Draußen auf dem Bahnhof schrien Dutzende von Ananasverkäufern ihr Nananasi über den Bahnsteig. Auf dem Menschen lagerten wie auf einer Völkerwanderung. Unter ihnen, wie überall, zahllose Bettler. Auch die aufgeschnittene Ananas, die die Verkäufer auf großen runden Platten auf dem Kopf trugen, war mit Chili gewürzt, dem Feuer gegen das Feuer. Und der Zug fuhr immer tiefer hinein in dieses Feuer, immer tiefer in eine Luft, die keine Luft war, sondern heißer Dampf. Auf dem Ruinenfeld von Anuradhapura zeigten uns kleine, frei umherspringende Affen ihr fauchendes Gebiss, wenn wir uns ihnen näherten. Zahllose bunte Fähnchen, jedes eine Bitte an Buddha, schmückten den Bodhi-Baum, den ältesten Baum der Welt. Der Legende nach handelte es sich um einen Ableger des Baumes, unter dem Buddha die Erleuchtung erlangt hatte. Ein Haar von ihm war eingemauert in der Dagoba, die wie eine monumentale Käseglocke auf dem Feld der Tempelruinen stand. Die vergoldete Spitze deutete in den lodernden Abendhimmel. »Where do you come from?« fragten uns die Kinder auf den Straßen, die Kinder von den Plakaten mit den Spendenaufrufen, die in Deutschland an den Litfaßsäulen hängen. »Do you come from Russia or from American Germany? 1 rupees, please«, sagten sie und streckten die Hände nach uns aus. Immer sagten sie »1 rupees«. Sie konnten sich nicht zwischen Einzahl und Mehrzahl entscheiden, die Kinder mit den prallen Kugelbäuchen, über denen man die Rippen zählen konnte. Und einmal, als wir unsere Geldbörsen stecken ließen, ermüdet und resigniert vor der Zahl der Bettler, die uns ständig umringten, stürzten sich die Kinder auf uns. Sie zerrten und rüttelten kreischend an uns. Jetzt, dachte ich, jetzt kommt die Rache, die schon so lange fällig ist. Jetzt werden sie uns, die Gourmets aus American Germany, endlich lynchen. Ein Wunder, dass sie es nicht schon längst getan haben. Aber sie begnügten sich mit dem zerdrückten Röllchen Nähseide, das irgendwie in die Tasche meines Jeansrocks gelangt war und das sie darin ertastet hatten. Es fiel zu Boden und sie warfen sich darauf wie ein Schwarm wilder Vögel. Sie stritten und schlugen sich um einen Rest verblichener Nähseide, als wäre es die größte Kostbarkeit, die ihnen je vor die Füße gefallen war. »Do you like Slon?«, fragten sie uns. Die etwas weniger hungrigen, zumeist singalesischen Kinder mit ihrem magischen Lächeln. Kinder, die uns an den Eingängen zu Tempeln und anderen Sehenswürdigkeiten erwarteten, um uns Blumenkränze umzuhängen und dafür mit ein paar Rupees belohnt zu werden. Nicht nur die ältere Generation, sondern auch die junge, die Kolonialzeit nicht mehr kannte, hatte sich noch nicht an den neuen Landesnamen gewöhnt. Auch die Kinder sagten nicht Sri Lanka. Sie sagten auch nicht Ceylon. Sie sagten Slon. »Do you like Slon?« Im Russischen war Slon das Wort für Elefant. Und in der Tat, Nomen est Omen, Sri Lanka war die Insel der Elefanten. Eigentlich Günthers Insel, der als 18-Jähriger nach Afrika aufgebrochen war, um Elefanten zu sehen. Die Elefanten waren hier überall. Allerdings lebten sie nicht mehr in freier Wildbahn, sondern wurden als Haus- und Arbeitstiere gehalten. Sie schlenderten mit der Gelassenheit und Selbstverständlichkeit gleichberechtigter Passanten durch den Verkehr. Nur die obligatorischen Ketten an ihren Füßen deuteten auf eine potenzielle Gefährlichkeit hin. Die einen wurden von ihrem Besitzer geführt, andere trugen ihren Herrn auf dem Rücken, auf dem er, ein kleines Männlein mit Turban, im Schneidersitz hoch oben wie auf einem leicht schaukelnden Divan thronte. Manche der Kolosse zogen riesige Baumstämme hinter sich her. Andere trugen ihre opulente Mahlzeit aus Palmwedeln im eingerollten Rüssel. Immer und überall kamen uns Elefanten entgegen. Mitten im Gebrodel von Autos, Bussen, Rikschas, Lastwagen, beladenen Ochsenkarren. Mitten in dem Menschendschungel aus Bettlern, Mönchen, fliegenden Händlern, Losverkäufern, Schlangenbeschwörern, uniformierten Schulkindern und gut genährten singalesischen Männern in englischen Anzügen, jungen und alten Frauen in bunten Saris, die alle nur denkbaren Muster und Farben der Natur kopierten und meist mit einem luftigen Schulterüberwurf getragen wurden. Die Elefanten wurden in den Flüssen gewaschen. Sie stapften bis zum Bauch ins trübe, ockerfarbene Wasser und ließen sich dann genüsslich in das kühle Nass fallen. Ihre Besitzer bearbeiteten, bis zur Taille im Wasser stehend, mit Bürsten und Lumpen die zerklüftete, borkenartige Haut ihrer Haustiere, während nur noch deren Rüssel aus dem Wasser herausragten. Nach getaner Arbeit ließen die Männer sich auf den Bäuchen der untergetauchten, sich immer noch kühlenden Elefanten wie auf dunkelgrauen Felsbänken im Wasser nieder. Sie aßen, tranken, rauchten und kauten Betel auf den Bäuchen der Elefanten. Sie schienen auf diesen Bäuchen zu wohnen. Gleich neben den Elefanten badeten Menschen, tummelten sich im selben Wasser, in dem sie ihr Geschirr, ihre Wäsche, sich selbst und ihre Elefanten wuschen. In einem der immer von Menschen berstenden Busse fuhren wir nach Trincomalee, das an der Ostküste lag. Als wir erfuhren, dass dort die höchsten Temperaturen der Insel herrschten, war es schon zu spät. Da hatten wir bereits den Touristenbungalow an dem einsamen Strand gemietet. Ich schien zu träumen. Ich kannte diesen Ort. Ich hatte ihn zu Hause in Günthers altem Erdkundebuch gesehen. Das Bild, das ich so oft und lange betrachtet hatte und unter dem Fischer an der Küste von Ceylon stand. Mein erstes Bild von Sri Lanka. Genau hier musste ein Fotograf es irgendwann vor langer Zeit geschossen haben. Genau von der Stelle aus, an der jetzt der neue, weiß gestrichene Touristenbungalow stand, in dem wir wohnten. Und als er auf den Auslöser gedrückt hatte, war die Zeit stehen geblieben. Ich sah auf die Wirklichkeit, die sich mit dem Bild deckte. Ein weißer Postkartenstrand, eingerahmt von Palmen, die sich zum Wasser neigten. In der Mitte des Bildes drei braune, kindlich lachende Männer in bunten Hüfttüchern, die nackten Füße im Schaum einer auflaufenden Welle. Auf dem Indischen Ozean hinter ihnen die geblähten, rostroten Segel eines Katamarans. Bild und Wirklichkeit, Vergangenheit und Gegenwart waren eins geworden. Im Preis für unsere luxuriöse Unterkunft mit fließend Wasser waren die Dienste eines sogenannten Caretakers inbegriffen. Ein stiller, zierlicher Tamile, der täglich unsere zwei Zimmer wischen, die Zisterne in der Dusche mit Wasser auffüllen, einkaufen und auf einer offenen Feuerstelle hinter dem Haus für uns kochen musste. Endlich hatte ich einmal Gelegenheit gehabt, etwas anderes zu mir zu nehmen als die alternativlosen, wenn auch in ungeahnter Vielfalt vorhandenen Bananen, da der Caretaker die Mahlzeiten für uns ohne Chili zubereitete. Aber ich konnte nie mehr als ein paar Gabeln essen. Jeden Abend, wenn er nach Hause ging, nahm er die Plastiktüte mit, in der er tagsüber unsere Essensreste sammelte. Genauso wie der erste Bettler, dem ich in Colombo begegnet war, tauchte er jeden Tag völlig unvermittelt, lautlos aus dem Dschungel auf und verschwand abends wieder genauso laut und spurlos darin, mit der Plastiktüte in der Hand. Eines der vielen geheimnisvollen Dschungelwesen, die es hier gab. Ein Privilegierter, der die Satten bedienen durfte. Von denen man wusste, dass sie nie alles aufaßen, sondern immer etwas auf ihren Tellern zurückließen. Womöglich bestand sein ganzer Lohn darin, dass er diese Reste für sich und seine Familie mitnehmen durfte, mit der er irgendwo in der Welt des Dschungels hauste. Was aßen er, seine Frau und seine drei Kinder, wenn keine Touristen da waren, für die er kochen durfte? Ich lag im Liegestuhl auf der schattigen Terrasse und las in Fontanes Irrungen, Wirrungen. Günther und Marlies waren am Strand und badeten. Warum hatte Günther mich nicht gewarnt? Er, der wusste, der lange vor mir mit eigenen Augen gesehen hatte, was man die dritte Welt nannte. Wer war er, dass er freiwillig in diese brutale Realität zurückgekehrt war, um hier seine Semesterferien zu verbringen? Wie konnte er hier glücklich sein, unbeschwert baden, essen, schlafen, sich für Sehenswürdigkeiten und Naturschönheiten begeistern? Immer öfter fragte ich mich, was ich gemeinsam hatte mit der Welt, in die ich ihm gefolgt war. Was konnte ich als Kind russisch-ukrainischer Zwangsarbeiter gemeinsam haben mit den deutschen Studenten der 68er-Generation? Mein Deutschland war nie das ihre gewesen. Sie rebellierten gegen Verhältnisse, die ich nicht kannte, gegen Tätereltern, die nicht die meinen waren, gegen Wohlstandseltern, die ich nie gehabt hatte. Ich wollte so sein wie sie, ich wollte dazugehören, aber ich konnte nicht zu etwas gehören, das ich in seinem Wesen weder kannte noch verstand. Ich gehörte zu gar nichts. Weder zu Deutschland, noch zu Russland oder zur Ukraine und immer weniger auch zu mir selbst. Ich gehörte zu Sri Lanka. Hier war ich in meiner eigenen inneren Wildnis angekommen, in genau jener Fremde, in der ich immer schon war. Sehnsüchtig blickte ich von der Terrasse auf die Wellen des Indischen Ozeans. Das glycerinwarme Wasser versprach eine wenigstens minimale Kühlung, aber selbst die 100 Meter bis dorthin schaffte ich nicht. Die Bilder der paradiesischen Strände in den Hochglanzreiseprospekten verrieten nicht, dass der weiße Sand an diesen Stränden glühte wie Feuer, dass jeder Weg durch die Sonne ein Weg wie durch einen Backofen war. Dass die gebogenen Palmen, die ins Bild ragten, der Beginn des Dschungels waren. Nachts lag ich unter dem Moskitonetz und hörte durch die Luftscharten des Bungalows seine Geräusche. Der Dschungel keuchte, ächzte, stampfte in der Dunkelheit. Er säuselte, er knackte, er schmatzte. Ich wälzte mich schlaflos auf meinem Bett. Der Atem des Dschungels erstickte mich. Alles war durchdrungen von diesem Atem, von einer klebrigen, schmierigen Feuchtigkeit. Unsere Bettlaken, unsere Kleider, unser Haar, das nach dem Waschen nicht trocken wurde. Wie mit meinem größten Feind kämpfte ich mit dem Dschungel um jeden Schluck Luft. Ich atmete mit ihm um die Wette. Wenn man eine Schneise durch sein Dickicht schlug, hatte uns jemand gesagt, würde sie sich nach 2 Stunden wieder schließen, als wäre sie nie da gewesen. Einmal war Günther arglos in dieses Dickicht hineingegangen, nur ein paar Schritte. Und gleich darauf schreiend und um sich schlagend wieder herausgekommen, sein nackter Oberkörper übersät von riesigen Blutegeln. Zum Glück war der Caretaker zur Stelle und wusste schnell Abhilfe zu schaffen. Er bestreute die glitschigen Blutsauge auf Günthers Brust und Rücken mit Salz, worauf sie sofort von ihrem Opfer abließen und zu Boden fielen. Ich lag da und hörte den Dschungel wachsen. Ich hörte, wie er sich ausbreitete, wie er auf uns zukroch in der Dunkelheit mit seinen gierigen, unersättlichen Wucherungen, die sich gegenseitig den Platz streitig machten, sich gegenseitig erdrückten, auffraßen, erstickten. Ich lag wie vor einem riesigen grünen Maul, das nach mir schnappte und mich im nächsten Augenblick verschlucken würde wie ein Insekt. Auch der Ozean war wie gelähmt. Auch er konnte nicht atmen in den Nächten. Er gluckste nur. Mit Wehmut dachte ich an den deutschen Herbst, den Winter, den Schnee. Hier lebte man in einer Welt ohne Jahreszeiten. Hier sah man immer nur grün. Ein ganzes Leben lang nur grün. Die ewige Schönheit und Farbenpracht der Orchideen, den ewig blühenden Lotos, die immer brennend roten Flamboyant-Bäume. Die Schönheit kannte hier kein Gegenteil, keinen Kontrast. Hier war die Schönheit immer schön. Sie wurde nicht müde, schön zu sein. Ewige Fruchtbarkeit, ewige Fortpflanzung, ohne Rast, ohne Pause. Und Tag für Tag dieselbe schleimige Sonne am Himmel, dieselben Monsunwolken, die sich für kurze Zeit zusammenzogen, in brachialen Regengüssen ausschütteten und eine geringfügige Abkühlung mit sich brachten. Danach verwandelte sich die Luft in noch dichteren, noch heißeren Dampf. Erst kurz vor dem Sonnenaufgang wurde es etwas kühler. Ich schlief endlich ein. Ich wusste, dass jetzt draußen am Strand die Fischer ihre Netze aus dem Ozean zogen, jetzt am Rand des Morgens, bevor die lavarote Sonne aufstieg aus dem Dschungel, als hätte sie nachts in ihm geschlafen. Das Bild aus dem deutschen Buch, das bei mir zu Hause im Regal stand, begann zu singen. Ela, dela, vela. Vielleicht träumte ich das nur. Ela, dela, vela. Jeden Morgen derselbe Singsang der Fischer, die draußen ihre Netze einzogen mit den Füßen im weißen Wellenschaum. Ela, dela, vela. Mein Schlaflied vor dem Sonnenaufgang. Ela, dela, vela. Die Musik von Slon. Am Abend wurden die lackroten Langusten aus den Netzen der Fischer auf der Terrasse des Blue Lagoon Hotels am anderen Ende der Bucht serviert, zu einem Preis, für den man in Deutschland nicht einmal eine Bockwurst bekommen hätte. Am Nebentisch erklärte ein Landsmann aus American Germany, geschmückt mit dem Zahn eines sri-lankischen Tigers an einem goldenen Halskettchen, dem stummen, betreten vor ihm stehenden Kellner in gebrochenem Englisch die Gründe für die Armut in seinem Land. Er hatte recht mit seiner Kritik an der sri-lankischen Wirtschaftspolitik. Hier wurden nicht nur die Langusten an die Touristen verschenkt. Ein Ring aus Diamanten, Rubinen und Katzenaugen, für den man in Deutschland ein Vermögen hätte ausgeben müssen, kostete im Juweliershop des Hotels nicht einmal 100 Mark in Rupien. Der einzige Lichtblick des Tages war im wahrsten Sinn des Wortes der Abend, die Stunde vor dem Sonnenuntergang. Auf einmal riss der immer verhangene, schwammige Monsunhimmel auf und zeigte sein verborgenes, blaues Leuchten. Alles verwandelte sich. Für eine Stunde zog sich die Hölle zurück und überließ die Herrschaft dem Paradies. Endlich konnte man atmen. Unmerklich hatte die Luft sich verändert. Sie war leicht und mild geworden. Sie hatte aufgehört, die Lungen zu verkleben. Alles war eingetaucht in ein stilles, feierliches Licht. Kein Lüftchen regte sich. Sogar der Dschungel, der nie zur Ruhe kam, gab jetzt keinen Laut mehr von sich. Er schlief, war verstummt, wie ein besänftigtes, plötzlich friedfertig gewordenes Tier. Wir gingen barfuß am Meer entlang. Der Sand brannte jetzt nicht mehr unter den Füßen, sondern fühlte sich an wie feines, warmes Mehl. Die langen, gleichmütigen Wellen des Ozeans spülten Schalentiere an den Strand, die aussahen wie überdimensionale, mit bunten Edelsteinen besetzte Schmuckstücke. Das kosmische Lichtschauspiel, das ich auf dem Flug nach Colombo vergeblich am Morgenhimmel erwartet hatte, wurde nun Abend für Abend aufgeführt. Sonnenuntergänge, von denen ich mir in den gemäßigten europäischen Breitengraden nie hätte träumen lassen, die kein noch so kunstvolles Foto einfangen konnte. Die Sonne kam der Erde immer näher, eine Feuerkugel von der Größe eines Gymnastikballs, die immer gewaltiger heranrollte und den Himmel wie mit roter Lava färbte. Man wunderte sich, dass die Bucht nicht in Flammen aufging, dass der Ozean nicht zu kochen begann, während die Sonne ihn bereits berührte, langsam in ihn einzutauchen begann und zu einer himbeerfarbenen Scheibe in der Dämmerung geworden, ruckweise darin versank. Gleich darauf wurde es dunkel, so plötzlich, als hätte jemand das Licht ausgeknipst. Ein Augenblick der Stille, dann setzten wieder die Geräusche des Dschungels ein. Er begann mit den Stimmen unsichtbarer Tiere zu schrillen und zu gellen, ein panisch anmutendes Geschrei in der so überstürzt hereingebrochenen Nacht. Und irgendwann, wenn die Tiere sich ergeben hatten und eingeschlafen waren, wurde der Dschungel wach. Er begann erneut, seinen keuchenden, fiebrigen Atem auszustoßen. Ich hörte ihn wieder schmatzen und stampfen in der Dunkelheit. Die Luft war wieder heiß und klebrig wie Sirup. Jeden Tag nahm ich mir vor, zu fliehen, nach Hause zurückzufliegen. Aber irgendetwas hielt mich in meinem Grauen fest, hatte mich darin arretiert. Vielleicht war es nur meine Erschöpfung. Ich hatte keine Kraft mehr, zu gar nichts. Günther und Marlies zogen mich weiter, schleppten mich mit wie eine Schwerkranke. Ich hatte darauf gebrannt, Adams Fußabdruck auf dem Gipfel des Adams Peak zu sehen, die Korallengärten von Hikaduwa, die berühmten Fresken von Sigirie, die letzten schon ausgestorbenen Ureinwohner der Insel, die Vedas hießen. Aber jetzt interessierte mich überhaupt nichts mehr. Alles war mir zu weit, zu anstrengend, der Rucksack zu schwer. Das Chaos in meinem Magen-Darm-Trakt nahm kein Ende. Mein Körper reagierte mit wildwütiger Abwehr auf die tropische Bakterienwelt. Alles, was ich aß, kam in verflüssigter Form wieder aus mir heraus, oben wie unten. Keine Diät hatte mir je einen so rasanten Gewichtsverlust beschert. Ich hatte meinen Bernsteinring verloren, den ich mir einmal in einem Birjuska-Shop in Moskau gekauft hatte. Er war mir unbemerkt vom Finger geglitten. Meinen Rock musste ich in der Taille mit einer Schnur festbinden, sonst wäre er heruntergerutscht. »Do you want King Coconut?« fragten uns kleine, barfüßige Jungen auf Schritt und Tritt und erklommen für ein paar Rupien die schwindelerregende Höhe einer Palme mit dem Geschick von Akrobaten. Oben hieften sie sich an gespannten Seilen von Palmenkrone zu Palmenkrone und brachten schließlich die schönste Kokosnuss zur Erde. Die ölige, lauwarme Flüssigkeit in ihrem Innern galt als erfrischendes Getränk. Mich würgte es. Es gab hier nichts, was nicht nach Chili und Kokos schmeckte. Ganz Sri Lanka roch nach Kokos. Angeblich wurden ganze Dörfer aus den Erzeugnissen der Kokospalme gebaut. Und es ging weiter, immer weiter. Vorbei an Flussläufen, in denen Krokodile im Schlick brüteten, an hellgrünen Reisterrassen und dunkelgrünen Zuckerrohrfeldern, an Bäumen, in denen kopfüberfliegende Hunde hingen wie schwarze, unerklärliche Stofffetzen, an Palästen, Tempeln und Wiedertempeln. Überall trafen wir auf lachende Gesichter und winkende Hände, auf Kinder, die in Scharen hinter uns herliefen. Es war, als hätte man uns hier seit jeher erwartet, als begrüßte uns die ganze Insel wie alte Bekannte. Ich wunderte mich über die Leichtigkeit der Dinge, die uns in allem hier begegnete. Nichts schien organisiert zu sein. Alles funktionierte wie von selbst, zufällig. Man stieß nirgends auf den Widerstand von Regeln und Vorschriften, so etwas schien es hier nicht zu geben. Das Leben hatte etwas Gewichtloses, Provisorisches. Es schien genauso wenig Verankerung zu besitzen wie die vielen Zelte aus Zuckerrohrstangen und wasserabweisenden Palmblättern, Häuser, die die Menschen sich am Straßenrand bauten und worin sie wohnten, bis ein Windstoß sie wegwehte. Überall stieß der Blick auf das Gewimmel der leuchtend bunten Sarongs, die die sri-lankischen Frauen trugen. Gott schien diese Frauen auserwählt zu haben, um seine Idee von der Grazie zu verwirklichen. Ich konnte mich nicht satt sehen an ihren fließenden, geschmeidigen Bewegungen, an der schwarzen Pracht ihrer Haare und Augen, an ihrem seidigen Lächeln, an ihrer makellosen Haut, Honigfarben die der Singalesinnen, Kaffeebraun die der Tamilinnen. Selbst noch an den Bettlerinnen erkannte man einen Rest dieser anmutigen Schönheit in ihren verschlissenen, vom Hunger zerstörten Körpern. Im Vergleich zu ihnen kamen wir uns plump und grobschlächtig vor. Wir waren Gottes zweiter verfehlter Backversuch, wie eine alte, seltsam christlich anmutende zeilonesische Volksweisheit wusste. Die ersten Menschen waren dem Schöpfer zu dunkel geraten, die zweiten zu hell. Erst die dritten, nämlich die Sri Lanka, waren genau so aus dem Ofen gekommen, wie er es gewollt hatte. Es gab alte Männer, deren Gesichter ich nicht mit Worten beschreiben konnte. Sie sahen aus, als wären sie 1000 Jahre alt, als hätten sie die Linie der Sterblichkeit längst überschritten. Gesichter wie aus Geröll, aus Leder, aus Lehm. Die Körper waren verschmolzen mit den Turbanen, die diese Greise trugen, mit ihren undefinierbaren Körperhüllen, die irgendwann einmal vielleicht weiß gewesen waren. Eine Leinwand für die Geschichte der Insel, die sich in den zerklüfteten, erschreckend wissenden und zugleich schon jenseitigen Gesichtern spiegelte. Gesichtern, in denen sich kein Gefühl mehr ausdrückte, kein Schmerz, keine Freude, keine Hoffnung. Gesichtern, die nur noch Zeugnis waren. Immer wieder überrumpelte mich hier die Synchronizität von Schönheit und Leid. Fast jeder Blick fiel auf das eine und das andere gleichzeitig. Es war, als hätten die Gegensätze sich hier für die Ewigkeit gepaart und ineinander aufgelöst. Als gelte es, nur so lange hinzusehen, bis man erkannte, dass der unter einem Orchideenbaum sterbende Bettler der Orchideenbaum war. Und der blühende Orchideenbaum, der sterbende Bettler. Einmal, irgendwo im Schatten eines Tempels, hatte ich vor dieser Statue gestanden, einem Buddha aus hellem, schmucklosem Stein. Jemand hatte diese Statue gemacht. Jemand musste das in sich gehabt haben, was sie ausdrückte. Es war das andere Ende meiner selbst, auf das ich blickte. Das Ende jener Reise um die Welt, von der Heinrich von Kleist im Marionettentheater spricht und deren Anfang ich noch nicht einmal kannte. Ich wusste nur, dass der Cherub die Hand gehoben hatte und dass es kein Zurück mehr gab ins erste Paradies. Ich stand erstarrt vor dieser Hand und blickte auf den Buddha am Ende der Reise, die man machen musste, um nachzusehen, ob das Paradies von hinten wieder offen war. Aber für mich war der Weg zu weit. Ich wollte nicht reisen. Ich wollte mich nur noch irgendwo hinlegen, hinfallen, endlich meiner Apathie nachgeben und schlafen. Schlafen für den Rest meines Lebens. Der vorsintflutliche, fensterlose Zug, der uns ins Hochland von Nuvara Eliye brachte, schraubte sich so haarscharf am Abgrund entlang in die Berge hinauf, dass ich mich während der ganzen Fahrt kaum zu bewegen wagte, in der Befürchtung, das keuchende, mit Passagieren vollgestopfte Züglein könnte Übergewicht bekommen, kippen und mitsamt seiner lebenden Fracht in die Tiefe stürzen. Wir befanden uns in der Welt des berühmten Ceylon-Tees, Teeplantagen, soweit das Auge reichte. Ein lückenloser, grüner Teppich, der sich nach allen Seiten ausbreitete. Zum ersten Mal kein Dschungel, keine Palmen, sondern Teepflanzen. Zum ersten Mal, seit wir hier waren, ein offener Blick ins Weite.
Und mit diesem Blick geht's dann morgen früh weiter. Martina Gedeck mit der 6. Folge aus dem Erzählband Der Fluss und das Meer.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Beate Rüsapp. Wer morgen mit der Bahn fahren will, muss sich wieder auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Die Lokführergewerkschaft GDL hat einen neuen Streik angekündigt. Er beginnt morgen früh um 2 Uhr und soll 24 Stunden dauern. Die Gewerkschaft fordert eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Die Bahn hatte zuletzt vorgeschlagen, die vorherige Arbeitszeit bis 2028 in 2 Stufen auf 36 Stunden bei gleichem Lohn zu verkürzen. Nicolas Lieven aus der Wirtschaftsredaktion zur Frage, wie sich das Problem lösen lässt.
Also auf den ersten Blick hat man den Eindruck, ich glaube ehrlich gesagt, dass die 35 irgendwo stehen muss, aber man kann ja das ja strecken. Man könnte ja sagen, nicht 2028 führt man ein, sondern vielleicht 30 oder 32. Oder man sagt, es gibt ein Wahlmodell, 35 Stunden oder ein extra Bonus. Oder man koppelt es an Pünktlichkeitsziele der Bahn, denn das hören wir immer wieder, auch von den Lokführern, die sagen, wir können die Ruhezeiten nicht einhalten, weil die Bahnen zu spät kommen.